Gerda Maria Pflock hat einen neuen Kinderdetektivroman herausgebracht.
Ja, das hat ja jetzt lange genug gedauert. Der neue Roman heißt »Die kleinen Detektive fahren in den Schwarzwald« und er schließt an »Die kleinen Detektive schließen Freundschaft«. Und dass es nicht gleich weiterging, das lag an Problemen mit dem Verlag. Und jetzt endlich ist es mir gelungen, dieses Buch bei Epubli zu veröffentlichen.
Gerda, muss man den ersten Band gelesen haben, um den neuen zu verstehen?
Das muss man natürlich nicht. In dem zweiten Band wird schon erklärt, was im ersten vor sich gegangen ist. Und wer dann trotzdem den ersten noch lesen will, kann das natürlich auch noch. Den kann man auch noch in diversen Buchhandlungen erstehen. Aber im neuen Band geht es um dieselben Kinder, um die Klasse 4a aus Tübingen, aus der Eisbachschule. Und die gehen jetzt auf Klassenfahrt, und zwar in den südlichen Schwarzwald. Außerdem ist es jetzt ein Doppelband geworden. Und zwar der eine Teil heißt »Der verschwundene Bernhardiner« und der nächste Teil »Das Gangstertrio«. Das Ganze kann man auch ein bisschen als Heimatkundebuch verstehen, weil vieles darin beschrieben ist, wo man vielleicht schon gerne auch mal hingehen möchte, so dass es also nicht nur für Kinder aus dem südbadischen Raum interessant ist, sondern eigentlich für alle.
Gerda, welche Abenteuer erleben denn die kleinen Detektive da im Südschwarzwald?
Da muss man also erstmal erklären, die kleinen Detektive, das waren ja ursprünglich Tanja und Mario und dann ist dazugekommen Violetta, die alles aufschreibt und inzwischen wird es auch Silke sein, die mit ihrem Bernhardiner unterwegs ist. Und wie es dazu kam, das lese ich euch gleich mal vor, aber inzwischen schon so viel, dieser Bernhardiner, der verschwindet. Darum, ums Verlaufen und Verschwinden geht es im ersten Fall.
Also, bitte gib uns doch eine Leseprobe.
Da fange ich doch gleich mit dem ersten Kapitel an. Caruso muss mitfahren. Auf dem Schulhof der Eisbachschule in Tübingen tummeln sich am frühen Morgen schon ein gutes Dutzend Kinder. Sie sind bester Laune, rennen herum und lärmen und lachen und freuen sich auf die Klassenfahrt in den Südschwarzwald. Frau Frommer, die Klassenlehrerin, ruft gerade einen Jungen zurück, der zum nahegelegenen Flüsschen Ammer läuft. Bernd! Heute riskierst du nicht, in die Ammer zu fallen. In nassen Kleidern kommt mir keiner in den Bus, auch du nicht. Ich bin noch nie in die Ammer gefallen, entrüstet sich Bernd, kehrt aber um. Die anderen amüsieren sich über sein trotziges Gesicht. Ich könnte dich ja schubsen, lacht Gabi scherzhaft. Dann müsstest du hier vor uns allen einen Striptease hinlegen. Und du würdest es knipsen, flapst Robert. Twittern würde ich das, amüsiert sich Gabi. Robert ist verblüfft. Was ist das denn schon wieder? Fragt er misstrauisch. Gabi meint, vom Handy ins Internet senden, erklärt Frau Frommer. Aber es heißt nicht twittern, sondern posten. Die Kinder schauen verwundert, weil sich die Lehrerin plötzlich so aufgeklärt zeigt. Es sind doch die Vögel, die twittern, schaltet sich Jasmin ein. Zwitschern haben wir doch in Englisch gelernt. Beim Twittern geht es auch nicht um Bilder. Doch schon wird Frau Frommer abgelenkt. Ein Auto macht eine Vollbremsung vor dem Schulhof. Violetta steigt mit einer Reisetasche aus. Kurz winkt sie ihrer Mutter noch zu. Sie ruft ein fröhliches Morgen in die Runde, rennt dann aber sofort auf Tanja und Mario zu, die bereits von anderen Kindern umringt sind. Kriminalberichterstatterin meldet sich zur Stelle, platzt sie in die Runde. Ich bin ja so gespannt, ob ihr auf der Klassenfahrt wieder einen Fall lösen könnt. Tanja und Mario freuen sich über Violettas Interesse. Schließlich hatte sie auch den besten Aufsatz über ihr Detektivabenteuer in der Tübinger Innenstadt geschrieben. Hoffentlich tut ihr beim nächsten Mal nicht wieder so geheimnisvoll wie beim letzten Mal, blaff Paolo. Fabian hat wieder seinen skeptischen Blick, denn er macht sich Sorgen um Tanja. Seit er von ihrem Abenteuer mit Mario weiß, strahlt er sie noch häufiger an als zuvor. Gabi ist näher gekommen und stichelt. Das sehe euch ähnlich, dass ihr gleich wieder in den Mittelpunkt stehen wollt. Da stehst du lieber, frutzelt Mario. Jetzt aber rücken Frank und Robert in den Mittelpunkt, denn sie haben angefangen zu raufen. Sofort zückt Gabi ihr Handy und macht ein Foto. Und dann noch eins, als Frau Frommer und Herr Heinze die Streithähne trennen. Herr Heinze ist nämlich die Begleitperson für die Klassenfahrt. Im normalen Leben ist er Musiklehrer an 3 Tübinger Schulen und an der Musikschule. Gerade will Frau Frommer nachzählen, ob alle Kinder da sind. Aber schon gibt es eine neue Szene, die Gabi knipst. Wieder ist ein Auto mit kreischenden Bremsen vorgefahren. Es steigen aus Silke, die etwas verspätete letzte Teilnehmerin, eine Reisetasche hinter sich herziehend, und hinter ihr ein großer Bernhardiner, und schon braust das Auto wieder davon. Silke legt den Hund an die Leine und kommt lässig herbeispaziert. »Du willst doch nicht den Hund mitnehmen?« witzelt Frau Frommer. »Es geht nicht um Wollen, es geht um Müssen.« Etwas trotzig fügt sie hinzu. »Guten Morgen!« Die Mitschüler und Mitschülerinnen sind näher gekommen und beobachten fasziniert Silke, den Hund und die Lehrerin. Auch Herr Heinze ist aufmerksam geworden. »Würdest du uns bitte erklären?« Frau Frommer ist jetzt ganz irritiert. Silke nickt. »Meine Eltern sind auf Reisen und meine Oma ist gestern ins Krankenhaus gekommen. Sie muss operiert werden.« »Kann man deine Eltern nicht anrufen?« wundert sich Frau Frommer. »Sie sind auf einer Safari. Weder kann ich sie erreichen, noch könnten sie schnell zurückkommen.« »Und wer hat dich hergefahren?« will Frau Frommer wissen. »Das ist unsere Nachbarin. Sie hat heute Nacht bei mir in der Wohnung geschlafen und muss nun ganz schnell zur Arbeit. Ich muss also Caruso mitnehmen, weil kein Mensch da ist, der sich um ihn kümmert.« »Aber das geht doch nicht!« ruft Frau Frommer verzweifelt. »Wir können doch keinen Hund auf die Klassenfahrt mitnehmen.« »Ja, was denn sonst?« fragt Silke entsetzt. »Ich muss doch auch mit. Ich kann doch nirgends hingehen. Und dann noch mit Hund.« Die Lehrerin schaut entgeistert zu Herrn Heinze. Der gibt zu. »Ich habe keine Ahnung, wie das rechtlich aussieht. Nur, was können wir machen in der letzten Minute?« Wie auf Kommando fährt der Bus vor den Schulhof. Frau Frommer und Herr Heinze treten auf die Seite, um sich zu beraten. Keines der Kinder steigt ein. Mario hat sich hinter die anderen gestellt. Der große Hund macht ihm Angst. Trotzdem findet er, dass das Tier mitfahren muss. Man kann schließlich seine Tiere nicht einfach irgendwo zurücklassen. Er denkt an seine Katzen. Die würde er auch niemals irgendwo alleine lassen, obwohl Katzen selbstständig gewesen sind. Er hat jetzt schon Sehnsucht nach ihnen, obwohl er gerade noch mit ihnen geschmust hat. Tanja geht zu dem Bernhardiner, lässt ihn an ihrer Hand schnuppern und streichelt ihn dann. Obwohl der Hund ganz zutraulich wirkt und Tanja sogar die Hand legt, schreit Gabi, »Geb doch Acht, so ein großes Vieh, der kann dich doch zerfleischen!« Vor lauter Schreck vergisst sie sogar zu knipsen. Silke ist empört, »Das ist kein Vieh! Bernhardiner sind gute Freunde. Sie können Menschen retten, zum Beispiel aus Lawinen. Sie haben einen tollen Geruchssinn und wittern jede Spur.« Wittern, nicht zwittern, lacht Sophia. Silke schaut sie irritiert an. Der Busfahrer steigt aus und ruft: Einsteigen, meine Herrschaften! Die Kinder reagieren nicht, sie schauen erwartungsvoll auf Lehrerin und Lehrer. Die haben sich jetzt entschieden. Es ist eine Notlage, sagt Herr Heinze. Ein Sachzwang, schließt sich Frau Frommer an. Wer weiß, was sie im Schullandheim dazu sagen werden, fügt sie sorgenvoll hinzu. Silke steigt rasch als Erste in den Bus, als hätte sie Angst, dass die Lehrkräfte es sich doch noch anders überlegen. Der Bernhardiner Caruso bleibt dicht hinter ihr. Sie geht ganz nach hinten, setzt sich auf die Mitte der Rückbank und lässt ihn vor den Sitzen Platz nehmen. Tanja eilt sofort hinterher und zwängt sich an Caruso vorbei. Mario ist ein wenig enttäuscht, weil Tanja doch eigentlich eine Katzenfreundin ist, geht aber ebenfalls mit den Mädchen zur Rückbank und quetscht sich neben Tanja ans Fenster. Im Grunde genommen hat Mario auch schon gehört, dass Bernhardiner sehr gutmütige Tiere sind. Und schön ist Caruso nun wirklich. Immerhin sitzt nun Tanja zwischen ihm, Silke und dem Hund.
Ja, Gerda, du wolltest uns doch noch aus dem Folgeband was lesen. Das Gangstertrio. Ich bin ja sehr gespannt darauf.
Ja, also das Lehrerduo ist sehr wanderfreudig. Noch in dem ersten Teil, da waren sie schon in der Lodenbach-Klamm. Noch ohne den Bernhardiner Caruso, weil der zu der Zeit noch verschwunden war. Und im nächsten Teil wollen sie jetzt in die Ravenna-Schlucht und ins Löffeltal und nach Freiburg und so weiter. Aber da passiert dann doch gleich was, nämlich vor der Ravenna-Brücke gibt es eine Glasbläserei und da lese ich euch jetzt ein Stückchen vor. Wo ist denn die Glashütte? Fragt Mario. Herr Heinze zeigt darauf und die ganze Klasse setzt sich in Bewegung. Halt, ruft Frau Frommer, ihr könnt nicht alle gleichzeitig zusehen, dafür ist der Raum zu klein. Wir teilen uns jetzt in 2x12 Kinder. Sie blickt auf Herrn Heinze. Gehen Sie mit der einen Hälfte in den Figurenpark, von dem Sie erzählt haben, während ich schon einmal mit einer Hälfte in die Glashütte gehe? Herr Heinze ist einverstanden. Silke geht auf ihn zu und drückt ihm die Hundeleine in die Hand. Ich gehe mit den ersten rein, Caruso lasse ich lieber bei Ihnen, Frau Frommer wäre er vielleicht eine Belastung. Herr Heinze nickt, Silke gesellt sich zu den Kindern, die sich schon vor der Tür drängen. Tanja und Mario sind ganz vorne, gefolgt von Violetta und Gabi. Fabian und Ralf drängen ebenfalls nach vorne. Frau Frommer schiebt einige der Unentschlossenen hinterher, bis es 12 sind. Innen schauen sich alle die schönen gläsernen Tiere an, die in Vitrinen ausgestellt sind. Dann scharen sie sich um den Glasbläser, der nun mit seiner Arbeit beginnt. Alle sind fasziniert, wie da ziemlich rasch eine kleine Eule entsteht. Wissbegierig stellen sie Fragen und sind ganz vertieft in diese schöne Kunst. Plötzlich springt die Eingangstür auf, drei junge Männer in schwarzen Lederklamotten stürmen herein und eilen zur Verkaufstheke, hinter der eine junge Frau steht. Vorbei ist es mit der friedlichen Stimmung. Kinder, Lehrerinnen und Glasbläser starren auf die wilde Szene. Einer der Männer schreit die junge Frau an, sie hätte Schutzgeld zu zahlen. Dabei bedroht er sie mit einem Messer. »Aber ich bin doch nur die Ladenhilfe«, jammert die. »Dann rück mit dem Geld raus, was da ist. Wir hatten heute so früh am Morgen doch noch gar keinen Umsatz. Ich habe nur das Wechselgeld.« »Her damit.« Die Frau kramt in der Kasse, die Kinder sind verschreckt zu Salzsäulen erstarrt. »Außer Gabi.« Die steht nahe einem den Raum teilenden Regal und hat sich vorsichtig dahinter gedrückt. Hinter den ausgestellten Waren legt sie ihr Fotohandy auf das Board und schon bald sind alle drei Typen aufgenommen. Vorsichtshalber steckt sie das Handy wieder in ihre Tasche. Aber niemand hat bemerkt, dass sie aus ihrem Versteck heraus geknipst hat. Währenddessen händigt die Verkäuferin dem Anführer das Wechselgeld aus. Der kreischt enttäuscht auf und wendet sich an seine Kumpel. Hier müssen wir augenblicklich aufräumen. Diesen Leuten ist nicht klar, was passieren kann, wenn sie keinen Beschützer haben. Nun legt schon los. Avanti! Die beiden anderen Burschen fahren mit ihren Händen durch verschiedene Regale und fegen die ausgestellten Glasteile auf den Boden, wo sie klirrend zerschellen. Violetta zieht Silke vor den Schrank mit den besonders zarten, langbeinigen Kranichen, den sie jetzt ängstlich verdecken. Die Anwesenheit von einem Dutzend Kindern ist für die Gangster doch störend genug, dass sie bald darauf wieder abziehen. Der Anführer befiehlt: Kommt, es genügt für heute, wobei er das heute besonders betont. Die Kinder sind immer noch starr vor Entsetzen, nur Tanja zieht leise die Tür wieder auf, die soeben zuschnappen wollte, und schaut den Männern hinterher. Während Frau Frommer noch stöhnt: Ich glaube, ich bin in Palermo, schaut auch Mario schon aus der Tür. Das ist vielleicht politisch nicht korrekt, dass sie so etwas sagen, bemerkt cool Paolo. Frau Frommer schaut ihn verwirrt an und bemerkt erst zu spät, dass einige der Kinder vor die Tür gehen und beobachten, dass die drei Schutzgelderpresser ihre Motorräder kreuzweise auf dem Platz vor das Haus gestellt haben. Sie ziehen ihre Helme auf, schwingen sich auf ihre Maschinen, lassen sie aufheulen und schon rasen sie davon. Sie haben alle das Kennzeichen von Freiburg, sagt Tanja. FR, das habe ich mir schon gemerkt. Aber der Rest der Zeichen ist mit Schlamm beschmiert, da erkennt man gar nichts. Mario ist sichtlich enttäuscht. Gerade kommt Herr Heinze mit seiner Gruppe über die Straße zurück und schaut kopfschüttelnd den Knattermännern hinterher. Die Fahrgeräusche entfernen sich Richtung Freiburg. Tanja eilt auf Herrn Heinze zu und erzählt in raschen Worten von dem Überfall. Der Lehrer kann es kaum glauben. Jedenfalls ist das keine Angelegenheit für euch Kinder, sagt er kategorisch. Wir können ja auch nichts machen, beklagt sich Tanja. Wir müssen ja in die Ravenna-Schlucht. Es gibt Schlimmeres, ärgert sich Herr Heinze. Gabi kommt näher und schwenkt ihr Handy. Ich hab sie alle im Kasten, verkündet sie stolz. Aber die Kennzeichen waren verschmutzt, jammert Mario. Aber die Modelle sind zu sehen. Außerdem habe ich in der Glasbläserei die Männer geknipst. Die Aufnahmen sind gut. Sie sieht lauter verblüffte Gesichter um sich. Frau Frommer wird ganz blass.
Gerda, schaffen es die Kinder, diesen Fall zu lösen?
Ja, sie schaffen es, obwohl die Lehrer ja alles dran setzen, dass sie das nicht tun können. Aber wie, das können wir jetzt natürlich nicht im Voraus verraten.
Ja, klar. Wo kann ich denn jetzt dein Buch erhalten, Gerda?
Das ist im Moment noch etwas schwierig. Also bei mir selbst natürlich. Man kann mich anschreiben. g.onyx@dieonline.de. Ein paar gibt es im fairen Kaufladen an der Marktkasse. Das Problem jetzt am Anfang, wo das Buch gerade erst rausgekommen ist, das ist, dass ich noch keine Präsentation machen konnte und dass es deshalb auch noch keine Informationen in den Zeitungen gibt. Aber wenn ihr euch an mich wendet, dann kann ich euch auf jeden Fall zu dem Buch verhelfen. Der Doppelband, die kleinen Detektive fahren in den Schwarzwald mit den Inhalten der verschwundene Bernhardiner und das Gangster-Trio kostet 10 Euro.
Gerda, kann ich dich hier auch die Informationen hier auf der Wüstenwelle bekommen? Hast du nicht hier auf der Homepage-Seite dein Blog?
Ja, auf der Homepage-Seite der Wüstenwelle gibt es diesmal einen Eintrag über mich. Und da könnt ihr auch diesen Text anderen zum Hören empfehlen. In dem Audioblog vom 11.06.15.
Ja, und nicht vergessen, unsere Sendung heißt Kaleidophon und da findet ihr Gerda Maria Pflock.
Ihr könntet diesen Sendungsteil auch über meine Homepage finden. Gerda Maria Pflock über Google ist zu finden. Und wenn ihr da Sendungen anklickt, seid ihr an der gleichen Stelle.
Vielen, vielen Dank, Gerda, für dein neues Buch. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, das zu lesen. Selbst ich als Erwachsene hatte viel Spaß dabei. Und ich hoffe, dass es noch viele, viele Hörerinnen und auch Bücherwürmer gibt, die dein Buch lesen wollen. Tschüss, Gerda.
Danke, Andrea, für das Interview. Tschüss.